den Podcast vom Schleswig-Holstein Gourmet-Festival. Mein Name ist Susanne Plass. Heute ist zu Gast Nils Henkel, ein außergewöhnlicher Koch, der schon viel in der Gastronomie-Szene in Deutschland bewirkt hat. Hallo Nils.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Du bist wieder beim Schleswig-Holstein Gourmet-Festival und wir alle schätzen dich ja sehr, wenn du wieder in den hohen Norden kommst. Die Gäste sind glücklich, wenn du in einem unserer Mitgliedshäuser als Gastkoch am Herd stehst. Du lebst mit deiner Familie aber in Bensberg, das ist weit weg. Was bedeutet es für dich, als gebürtiger Kieler und dessen Vater Landarzt in Lütjenburg war, in deine Heimat zurückzukehren?
Ich komme immer wieder gerne nach Schleswig-Holstein, also A, weil ich meine Wurzeln hier habe und B, weil es einfach schön ist, hier auch in der hiesigen Gastronomie ab und zu mal zu Gast zu sein. Und natürlich finde ich es auch schön, mal wieder ein bisschen norddeutsch zu kochen.
Du wolltest erst Schreiner werden und dann mit einem Studium Innenarchitektur nochmal nachkarren, aber dein Praktikum war nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Was war passiert?
Ich habe damals viel Spaß an Handwerk gehabt und auch an Holzbearbeitung. Ich habe damals Technik in der Schule gehabt. Von daher war das gar nicht so weit weg, dieser Berufswunsch. Ich wollte was mit meinen Händen machen. Ich wollte kreativ arbeiten und habe dann aber bei meinem Praktikum leider größtenteils Kunststofffenster zusammengebaut und war ein bisschen frustriert. So bin ich über Umwege dann tatsächlich zum Kochen gekommen und habe dann auch ein Praktikum gemacht und durfte direkt auch Teller mit anrichten. Und das hat mich von Anfang an gefangen genommen und bis heute auch nicht losgelassen.
Wo hast du deine Lehre dann gemacht?
Im Vosshaus in Eutin. Es war damals eines der schönsten Häuser, ein Romantikhotel. Es gibt es heute leider nicht mehr, weil es dann irgendwann abgebrannt ist, aber da habe ich bei Marina Hagelstein meine Ausbildung gemacht.
Und danach warst du in Hamburg und Münster?
Danach war ich 5 Jahre in Hamburg, 1,5 Jahre im Raphael Hotel, danach 1,5 Jahre im Landhaus Scherrer, was damals auch 2 Sterne hatte. Das war wirklich meine erste Berührung mit Sterneküche und ich habe da eigentlich nochmal komplett neu angefangen, kochen zu lernen, bei Heinz Wehmann. Und danach war ich dann noch 3 Jahre bei Uwe Witzke im Il Ristorante. Als ich in meiner Ausbildung war, habe ich irgendwann ein Kochbuch von Dieter Müller in die Finger bekommen und ich hatte eigentlich immer vor, mal ins Schloss Lehrbach zu gehen, mich da zu bewerben. Das habe ich dann auch gemacht, aber da war das Team dann gerade auch voll und ich habe den Umweg genommen über Münsterland, war dann noch 2 Jahre im Münsterland, zum einen im Falkenhof in Coesfeld und in Averbecks Giebelhof in Senden und danach bin ich dann nach Lehrbach gegangen.
Da hast du 18 Jahre ausgehalten und den Dieter Müller auch sogar beerbt.
Ja, eigentlich wollte ich vielleicht 2 Jahre da arbeiten, wie man sich das so als junger Koch dann eben auch vornimmt. Und dann hat es viel Spaß gemacht. Ich habe dann meinen Meister gemacht, bin als Sous-Chef zurückgekommen in die Küche. Ich habe mich mit Dieter Müller einfach auch sehr gut verstanden. Wir waren ein gutes Team und wir waren menschlich eng beieinander. Und so gingen die Jahre ins Land und ich habe irgendwann auch die Perspektive dann bekommen, ihn zu beerben, wenn er mal austritt. Ja, so kam es dann tatsächlich auch. Und daraus wurden 18 Jahre.
Deine berufliche Laufbahn hat ja so ein bisschen geruckelt danach.
Naja, das Schloss Lehrbach hat dann schließen müssen und dann muss man sich einmal komplett neu sortieren.
Was hat dir die Kraft gegeben, dass du neue Wege eingeschlagen hast?
Na, die Kraft muss man einfach in der Situation irgendwo hernehmen. Man muss mit solchen Situationen natürlich dann ein Stück weit auch kämpfen. Das ist nicht immer einfach. Also Lehrbach zu verlassen hat mir damals auch wehgetan. Das war gar nicht so einfach. Aber natürlich hat man auch sein Umfeld, seine heile Welt, wie man sich das vorstellt. Wir hatten einen tollen Kräutergarten, das war ein schönes Relais und Chateau. Und da hat man ja auch 18 Jahre viel Herzblut reingesteckt. Und etwas Ähnliches zu finden, das ist ja auch gar nicht so einfach. Also ich habe mir vieles angeschaut. Ich habe eine Zeit lang als Freiberufler gearbeitet, weil ich eben nicht das Richtige gefunden habe. Dann kam irgendwann das Angebot aus dem Rheingau, von der Burg Schwarzenstein und das war auch wieder so ein schönes kleines Relais und Chateau und da habe ich die Chance bekommen, wieder ein schönes Restaurant zu machen und da habe ich da mal zugegriffen und das war auch ja sehr erfolgreich. Wir haben aus dem Stand 2 Sterne geholt und wir hatten ein tolles Team. Das war eine tolle Zeit.
Damals war es noch schwieriger, plötzlich aus dem Stand 1, 2 oder 3 Sterne zu bekommen. Heute ist es nicht mehr so schwierig. Aber du warst ja damals auch sehr mutig. Als du dann von Dieter Müller übernommen hast, hast du deinen eigenen Spiel, und zwar Pure Nature, dort ausgeübt. Und dann 3 Sterne sozusagen aufs Spiel gesetzt, weil die Kritiker noch nicht so weit waren.
Wir haben da gar nicht so viel drüber nachgedacht, ob man so einen Stilwechsel einfach so machen kann. Und ob der Michelin das einfach auch gut findet und da mitgeht. Aber für mich war damals natürlich auch wichtig, wie geht es weiter, wenn Dieter Müller dann ausscheidet, müssen sich natürlich zwangsläufig auch irgendwo Dinge ändern. Und ich habe mich gefragt, wo ist denn meine Position, was ist denn mein Stil, was ist das, was ich gerne kochen möchte? Gemüse und Kräuter, das war immer auch ein Thema, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe. Und von daher lag es für mich eigentlich nahe, ein vegetarisches oder ein Gemüsemenü die Karte zu nehmen. Und wir hatten dann eben das Degustationsmenü und ein voll vegetarisches Menü als Alternative. Und das war in der Zeit, das war 2010, überhaupt nicht einfach, weil das haben viele Gäste gar nicht verstanden und vielleicht auch der ein oder andere Restaurantkritiker nicht verstanden. Das hat Jahre gedauert, bis sich das auch etabliert hat, bis es auch wirklich lief. Gemüseküche ist ja wirklich sehr arbeitsintensiv und man hat es dann für sehr, sehr wenige Gäste gekocht. Man konnte das schwer kalkulieren und irgendwann kam es tatsächlich da an, dass wir wirklich 30-40% Gemüsemenü verkauft haben und sich das eingegroovt hat und du auch wusstest, wie du planen solltest.
Was hat Pure Nature nachhaltig in den deutschen Top-Küchen verändert? Du warst ja sozusagen fast revolutionär damit.
Pure Nature war ja damals so mein Titel dafür, weil ich gedacht habe, das Kind muss irgendwie auch einen Namen haben. Und mein erstes Kochbuch hat dann eben auch so geheißen. Das war sehr erfolgreich als Kochbuch und das hat sicherlich auch den einen oder anderen eben angeregt, vielleicht ein bisschen mehr über das Thema Gemüse nachzudenken. Damals war das ja die Ausnahme, ein Gemüsemenü anzubieten und heute ist es letztendlich State of the Art, dass man es macht, weil einfach viele Gäste das auch erwarten. Und man kann heute in einem Top-Restaurant nicht mehr sagen, ich koche nicht vegetarisch, weil es gibt einfach viele Gäste, die sich gerne vegetarisch ernähren, aus welchen Gründen auch immer.
3 Jahre hast du dann das Restaurant Burg Schwarzenstein geprägt mit deinem Team und auch gleich 2 Michelin-Sterne erhalten. Aber die Pandemie hat dir den Arbeitsplatz leider auch genommen. 2020 kam dann ein tolles Angebot aus Bingen. Erzähl mal, wie es dir da ging.
Also mit der Corona-Pandemie hat die Burg Schwarzenstein ihr Gourmet-Restaurant damals aufgegeben und ich musste mir natürlich auch in dem Moment wieder überlegen, wie geht's jetzt weiter. Lieber Freund von mir, der Jan Bollern, hat auf der anderen Seite vom Rhein das Papereien gebaut. Das wusste ich, aber ich bin auf die Idee gar nicht gekommen, dass wir da mal sprechen sollten, weil ich natürlich auch immer auf Sterneküche auch fixiert und abonniert war. Dann haben unsere beiden Frauen zufällig miteinander telefoniert und dann hat der Jan erfahren eben, dass ich quasi frei bin. Wir haben uns das Papereien angeschaut und ich musste mir einfach überlegen, kann ich auch mal eine Weile ohne Sterne leben? Und ist es nicht vielleicht auch eine tolle Herausforderung, so ein Hotel mit aufzusperren und sich ein tolles Konzept zu überlegen für das Hotelrestaurant? Und das hat auch nicht lange gedauert. Es ist sicher eine gute Idee und ich habe da bestimmt Spaß dran und es war auch so. Und von Anfang an war das ein Erfolgsmodell. Wir haben zwischen den beiden Pandemiezeiten, also zwischen den beiden Lockdowns, haben wir aufgemacht. Eigentlich war es ein Soft-Opening. Das Haus war von Anfang an wirklich voll und wir haben das Restaurant voll gehabt und konnten aber mit Abstandsregelung gar nicht so viele Gäste bewirten, wie wir eigentlich im Haus hatten. Das war gar nicht so einfach. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Mittlerweile haben wir wirklich eine sehr schöne Küche etabliert, die auch eigentlich von dem, was ich früher gemacht habe, gar nicht so weit entfernt ist. Aber man muss es natürlich mehrheitsfähig gestalten und man muss natürlich auch gucken, dass man mit weniger Händen das bewerkstelligen kann. Aber ich glaube, wir haben einen schönen Weg gefunden.
Bei der Produktqualität bist du weiter im hohen Standard geblieben.
Wir sind weiter im hohen Standard geblieben. Wir leisten uns wirklich gute Produkte, wie zum Beispiel ein Riedgockel vom Ochsenschlägerhof. Das sind Produkte, die wirklich nachhaltig produziert werden, die aber auch Geld kosten, aber die man natürlich, wenn man sie intelligent einsetzt, auch in so einem Preisrahmen ganz gut machen kann. Wir leisten uns gute Fische, aber wir müssen natürlich auch ab und zu mal filetierte Ware kaufen, weil man muss auch mit den Arbeitszeiten hinkommen. Es ändert sich schon einiges, ne? Ich meine, aber es hat sich in Deutschland ohnehin vieles geändert, weil 15-Stunden-Tage gibt es in der Form auch nicht mehr.
Man kann aber auch sagen, Gott sei Dank.
Ja, es ist auch gut, aber ich habe das so viele Jahre lang gemacht und ich habe trotzdem Freude am Beruf gehabt, aber es ist gut, dass es eine Zeit für sich war.
Du hast dort ein Chefstable etabliert, wo das Frühlingsbeet, dein Konzept, super läuft. Einmal im Monat ist der Chefstable, wen sprichst du da an?
Also ich spreche natürlich auch die Gäste an, die sagen, ach Mensch, wir hätten gerne mal wieder so ein Menü wie früher. Wir machen am Chefstable einmal im Monat, das ist meistens Samstag am Monatsanfang, mittags ein Menü mit 6 Gängen, mit Epilog und Prolog, wie wir das früher auch gemacht haben. Es gibt dann immer ein jahreszeitliches Thema. Der nächste Chefstable ist Fauna und Flora mit Gerichten, auch aus meinen Büchern. Und ein Gericht, was wir da als Vorspeise machen, ist eben das Frühlingsbeet. Und das ist eine vegetarische Vorspeise, was von der Optik eben daherkommt wie ein Frühlingsbeet mit viel Grün und viel frischen Kräutern, die eben gerade aus der Erde kommen.
Warum sollten die Gäste vom Schleswig-Holstein Gourmet Festival jetzt nach Bingen fahren, um sich im Papereien und in deinem Restaurant Bootshaus zu vergnügen?
Naja, in erster Linie, wenn dir das hier gut gefallen hat, dann werden sie natürlich solche Gänge durchaus auch im Bootshaus wiederfinden. Mal abgesehen davon ist es im Bootshaus ein sehr, sehr zwangloses Konzept. Wir sind kein Gourmet-Restaurant, wir sind ganz lässig und locker unterwegs. Man kann ein paar Gänge essen, wie man möchte, aber auch nur einen, wenn man möchte. Wir sind offen für Kinder, also es ist wirklich auch ein Familienkonzept für jedermann, aber auf einem hohen Niveau.
Kannst du noch so ein bisschen was zu der Gegend sagen, zum Hotel sagen?
Ja, wir sind ein modernes Hotel, kommen im Maritim Log daher. Wir haben jetzt auch gerade den Spa erweitert. Also der Spa-Bereich hat sich von etwa 1000 Quadratmetern auf fast 3000 erhöht. Wir haben einen wunderschönen Infinity Pool parallel zum Rhein draußen ganz neu. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Location. Wir sind eingebettet in die Weinberge. Wir haben 4 Anbaugebiete um uns rum. Also für Weinfreaks ist es natürlich die perfekte Location. Man kann Rad fahren, man hat eben den Blick auf den Rhein. Das ist eine einzigartige Location. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Du arbeitest viel mit saisonalen Zutaten, oft mit alten Gemüsesorten und natürlich wilden Kräutern. Warum sind dir die so wichtig?
Naja, vegetarische Küche ist seit jeher natürlich für mich ein wichtiges Thema. Ich habe damit damals so meine Nische gefunden, bis heute natürlich. Und vegetarische Küche spielt auch im Bootshaus eine große Rolle. Wir haben immer ein schönes Repertoire an vegetarischen Gerichten da und frische Kräuter habe ich ohnehin auch sehr gerne. Und in der Jahreszeit, wo alles wächst, braucht man sich ja eigentlich nur zu bücken, um wirklich aromatische, schöne Kräuter zu pflücken. Bei uns in den Weinbergen in Bingen kann man das machen. Da, wo ich wohne, haben wir auch viel wilde Kräuter im Garten. Manchmal pflücke ich einfach mit den Kindern zusammen ein bisschen Grünzeug und nehme es dann mit in den Betrieb. Also ich mag das einfach sehr gern. Für mich gehört das einfach zum Kochen mit dazu.
Wie holst du dir denn Inspiration für neue Gerichte? Machst du das über Social Media, wie viele Köche machen? Gehst du bei Kollegen essen oder inspiriert dich die Natur?
Also Social Media versuche ich so klein zu halten wie möglich, weil es ist einfach ein enormer Zeitfresser. Ja, natürlich sieht man das eine oder andere und manche Sachen sind auch inspirierend, dass man sagt, da kann man mal drüber nachdenken. Wenn man schön essen geht, ist das für mich auch immer inspirierend, aber ich lebe natürlich auch so ein bisschen in meinem eigenen kulinarischen Kosmos und ich muss natürlich auch gucken, was geht. Wir haben natürlich auch tolle Mitarbeiter in der Küche, die von sich aus auch wieder mal ein paar neue Ideen mit einbringen. Das ist ein bunter Mix aus verschiedenen Inspirationen, die uns weiterbringt.
Ich habe gehört, du warst ja im Januar bei Jan Hartwig mit deinen beiden Küchenchefs.
Ja, genau.
Also sowas inspiriert dich dann auch, dass jemand einen anderen Küchenstil zeigt.
Das ist immer spannend, woanders essen zu gehen. Früher in jüngeren Jahren bin ich wirklich jedes zweite Wochenende irgendwo unterwegs gewesen und toll essen und mal eben nach New York und dann Mittagsessen, abends essen. Aber das muss ich heute auch nicht mehr so haben. Also das macht natürlich Spaß, aber ich bin auch froh, wenn ich einfach mal bei der Familie zu Hause bin und einfach für uns was kochen kann. Das ist für mich heute viel wichtiger.
Wer hat dich denn dann am meisten inspiriert damals, als du dann immer unterwegs warst? Wo hast du so ein Aha-Erlebnis gehabt?
Ja, Aha-Erlebnis war natürlich auf der einen Seite Ferran Adria, weil ich das große Glück hatte, auch ein paar Mal dort im El Bulli zu essen. Das war natürlich auch eine Bewusstseinserweiterung, auch Dinge mal ganz anders angehen zu lassen. René Redzepi war natürlich auch spannend, aber ich hatte auch wahnsinnig gutes Essen in Chicago, im Alinea bei Grand Aikids. Überhaupt in Spanien, im Baskenland kann man hervorragend essen gehen. Überall bleibt auch irgendwo was hängen, mit dem man sich beschäftigt und das man weiterentwickelt. Aber ich habe immer versucht, solche Inspirationen auch einen eigenen Weg zu machen und eine eigene Idee daraus zu entwickeln. Nicht einfach irgendwo eine Idee zu übernehmen, sondern wirklich was Eigenes draus zu machen.
Gibt es ein Produkt, das dich bis heute herausfordert?
Wie meinst du das mit herausfordernd?
Dass es vielleicht ein Produkt ist, was du immer wieder neu kreierst, wo du sehr viel mitmachen kannst.
Es gibt sicherlich Produkte, mit denen ich mich lange Zeit nicht beschäftigt habe und dann habe ich sie auf einmal für mich entdeckt. Also was da vielleicht in Frage kommt, ist Miso. Ich habe lange Zeit japanische Produkte gar nicht so auf dem Fokus gehabt. Es kam ja mehr und mehr in Mode. Christian Bau hat die japanisch inspirierte Küche in Deutschland auf einem ganz hohen Niveau für sich entdeckt. Und ich fand es auch immer schön, aber ich habe mich damit nie so damit identifizieren können, weil ich ja eigentlich eher regional gedacht habe. Mit solchen Produkten wie Schwarzwald-Miso, eben dem Miso aus Deutschland, habe ich mich dann auf einmal angefangen zu beschäftigen, weil es eben nicht so weit weg war. Und da gibt es sicherlich eine ganze Menge Dinge, die dadurch neu in die Küche bei mir eingeflossen sind. Sowas wie eine Miso-Hollandaise oder was auch ein Thema ist, ist natürlich eine Dashi-Bouillon aus Algen, die wir parallel zu einem Gemüse oder zu einem Geflügelfond auch im Repertoire haben, die für manche Sachen einfach sehr spannend ist. Man muss auch manchmal natürlich seine Dogmen verlassen und auch neue Wege oder neue Produkte ausprobieren. Das macht schon viel Spaß.
Man kann dich auch Produktversteher nennen. Wir durchleben gerade eine etwas aus den Fugen geratene Weltordnung und auch große wirtschaftliche Veränderungen mit vielen Insolvenzen im Gastgewerbe und auch in den Top-Küchen.
Ja, leider.
Welche Chancen liegen in den 7% Mehrwertsteuer in diesem Jahr?
Ich glaube, große Chancen, weil ich glaube, einige Insolvenzen wird das vielleicht verhindern, dass da einfach Kosten eingespart werden. Eigentlich ist es schade, dass man dem Endverbraucher nicht ein bisschen was zurückgeben kann, weil für viele sind diese 7% schlichtweg auch eine Rettung vor den hohen Kosten, die überall kommen. Wir haben hohe Energiekosten, die Personalkosten sind auch ein großes Thema, der Mindestlohn steigt. Also ich glaube, die Mehrwertsteuersenkung, die hilft vielen, aber dauerhaft wird das auch keine Lösung sein, weil wir brauchen ganz viele liebe Gäste, die in unsere Restaurants kommen, damit unsere Läden laufen. Das ist wichtig, dass wir Lebensfreude haben und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die ganze Wirtschaft in Deutschland wieder besser funktioniert, dass wir uns alle wieder auch die guten Momente in Restaurants leisten können.
Was erwartest du von der Politik? Was muss sich ändern?
Es muss sich, glaube ich, ganz viel ändern. Ich glaube, wir müssen viele starre Muster auch verlassen und wir brauchen einfach Persönlichkeiten, die das auch bewerkstelligen. Also wir erleben viele Versprechungen und viele Wahlversprechen werden am Ende dann doch nicht eingehalten und die Politik geht irgendwie die Wege, die sie seit Jahren geht. Ich glaube, es braucht einfach Leute, die Deutschland aus diesem Korsett auch mal rausreißt und alles mal ein bisschen neu polt. Aber es ist schwierig. Wir sehen ja auch in unserem eigenen Leben ist es manchmal nicht einfach, Veränderungen herbeizuführen und so eine Firma Deutschland auf Vordermann zu bringen, ist eine große Aufgabe. Aber ich glaube, das ist das, was jetzt am wichtigsten für uns alle ist.
Vielleicht hilft auch so ein bisschen, dass wir mal zu den Nachbarn gucken. Da ist es nämlich savoir vivre, wenn man die Top-Restaurants geht und auch die Politiker dürfen dahin gehen, ohne gleich von der Bevölkerung niedergemacht zu werden.
Ja, das ist etwas, was ich mir auch in Deutschland wünschen würde, dass wir die Politiker hätten, die eben auch in unsere Restaurants gehen und vorleben, dass man das einfach auch mal machen kann.
In der Mode wiederholt sich alles nach etlichen Jahren. Also man kann im Grunde genommen die Sachen im Schrank lassen, irgendwann kann man sie wieder rausholen, dann ist man
auch. Ja, das ist richtig.
Passiert das auch in der Küche? Wir haben zum Beispiel Kochtechniken wie das Fermentieren, das war ja früher auch Usus und dann die ganze Zeit lang nicht.
Das ganze Fermentieren und Einwecken kennen wir vielleicht alle noch von unseren Großmüttern. Und dann hat sich natürlich die Welt verändert in der Nachkriegszeit. Es kamen irgendwann die Supermärkte, die Discounter und man konnte diese ganzen Sachen irgendwo auch kaufen. Jetzt haben wieder Köche das für sich entdeckt, das eben selber zu machen, weil es natürlich als anspruchsvoller Koch viel schöner ist, Dinge selbst zu machen, als irgendwas zu kaufen. Ich glaube, es wird sich immer wieder auch um gleiche Sachen drehen. Wir haben die Molekularküche erlebt mit ultramodernen Techniken und wir erleben jetzt aber gerade wieder so das Revival des Handwerks. Es werden wieder Pasteten gemacht, es werden so wie in den 70er Jahren teilweise gekocht mit viel Geschmack. Das ist schon spannend. Ich finde das auch wichtig, weil Handwerk, das macht viel Spaß und jeder muss irgendwie heute auch als Koch schon wissen, wie man sowas macht. Ich finde es gut, dass sich die Dinge drehen und dass auch so Oldschool-Geschichten dann doch wiederkommen.
Kannst du unseren Hörern Tipps geben, wie man schlank und fit bleibt, denn du bist ja auch ein sehr schlanker Koch.
Naja, in der Küche auf sich zu achten ist nicht immer so einfach. Also man muss ab und zu natürlich auch gesund leben. Ich nutze die Fastenzeit einfach auch, um mal kein Fleisch zu essen, kein Alkohol und auch auf Süßigkeiten zu verzichten, was manchmal am schwierigsten ist. Aber ich versuche natürlich auch viel Sport zu machen und mich fit zu halten, weil der Job in der Küche natürlich auch fordernd ist. Mit unserer Küche und mit unseren vegetarischen Gerichten kommen wir natürlich Gästen, die gesund leben, auch entgegen. Also ich finde das schon sehr gut.
Und ich habe gehört, nach 18 Uhr isst du nicht mehr.
Oftmals nicht. Also wir haben meistens das Personal erst um 17 Uhr, dann probiere ich vielleicht noch ein paar Dinge, die wichtig sind und dann versuche ich einfach dann auch so einen Intervall von 16, 17 Stunden irgendwie gar nichts zu essen und das tut mir auch ganz gut. Also ich werde ja auch nicht jünger und der ganze Stoffwechsel verändert sich ja auch. Früher musste ich mir keine Sorgen machen, was ich esse. Ich bin viel laufen gegangen, das war auch nie ein Thema. Heute muss ich schon ein bisschen mehr auf mich achten.
Das Schleswig-Holstein Gourmet-Festival wird in der kommenden Saison 40 Jahre alt. Du hast auch dein 40. Küchenjubiläum. Was würdest du dem Gourmet-Festival sagen, wie sollte es sich verjüngen? Weil irgendwann stirbt ja die Klientel aus, die gerne die 5-Gänge-Menüs isst. Was würdest du für Tipps geben wollen?
Ja, gar nicht so einfach, weil so ein Menü ist natürlich irgendwo auch für so einen Rahmen immer gut geeignet, aber ich glaube, man könnte den Fokus durchaus auch ein bisschen auf vegetarische und nachhaltige Aspekte legen. Es gibt so viele junge Köche in Deutschland, die anders kochen, als wir das vielleicht gewohnt sind mit der älteren Generation. Also ich glaube, da ein paar neue Impulse reinzubringen oder auch mal ganz bewusst auf Gemüsemenüs zu setzen, das könnte auch schon ganz spannend sein fürs Festival.
Herzlichen Dank und dir weiterhin ganz viel Vergnügen bei deiner Lieblingsarbeit.
Dankeschön.